Liebe Kattokastlerinnen und Kattokastler, ich begrüße Sie heute zu einer Folge mit zwei Personen, und zwar Frau Kilders und Herr Gebhardt vom Jugendhaus Treffer. Sie werden uns ein bisschen was über den Shutdown erzählen und den Umgang damit, über die Geschichte des Jugendhauses, aber vor allen Dingen auch über die Angebote im Bereich der niederschwelligen Jugendarbeit, die Relevanz dort für das Viertel, in dem Sie arbeiten, und das Thema Rechtfertigung der sozialen Arbeit wird eine Rolle spielen. Und für diesen sehr spannenden Austausch hole ich die beiden dazu. Ja, ich begrüße hier im Kattocast Frau Kilders und Herrn Gebhardt vom Jugendhaus Treffer. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen konnten. Und ja, vielleicht stellen Sie sich erstmal selber nochmal vor und erzählen unseren Zuschauenden ein bisschen was über Ihre Arbeit. Ja, Frau Kilders, vielleicht möchten Sie mit der Vorstellung beginnen.
Genau, mein Name ist Christina Kilders. Ich bin Diplom-Sozialpädagogin und arbeite seit inzwischen 12 Jahren im Jugendhaus Treffer. Das Jugendhaus Treffer ist eine offene Freizeiteinrichtung in Trägerschaft des Diakonischen Werkes. Das Haus ist in Köln-Buchheim und ist eine Anlaufstelle für viele Jugendliche aus Buchheim und den angrenzenden Stadtteilen. Also Jugendliche kommen ins Jugendhaus Treffer und suchen freiwillig und in ihrer Freizeit mit und ohne Freunde das Jugendhaus auf, und wir sind kompetenten Ansprechpartner vor Ort. Mhm.
Vielen Dank.
Mein Name ist Lutz Gebhardt. Ich bin Diplom-Heilpädagoge im Schwerpunkt erziehungsschwierigen Pädagogik, habe an der Uni Köln studiert und habe beruflich vor allem in innovativen Jugendprojekten gearbeitet in Köln, in kleinräumlichen, ghettoisierten Sozialräumen, Obdachlosensiedlungen, und habe dann vor 14 Jahren etwa den Auftrag bekommen, in Buchheim etwas aufzubauen und eine offene Tür in Buchheim aufzubauen. Habe dann die Kollegin Frau Kilders kennengelernt und mit der dann gemeinsam seitdem dieses Jugendhaus leite.
Mhm. Okay, jetzt hatten Sie ja gesagt, gerade vor 14 Jahren, das ist ja schon eine ganze Zeit lang. Ja, vielleicht können Sie uns da ein bisschen was zur Geschichte Ihrer Einrichtung erzählen.
Buchheim ist ein Stadtteil von Mülheim. Mülheim hat eine bewegte Industriegeschichte und eine sehr, sehr lebendige und vielschichtige Bevölkerung. Buchheim an sich ist sehr zentral gelegen in Buchheim, direkt am Bahnhof Mülheim und auch nicht weit entfernt vom zentralen Punkt, dem Wiener Platz in Mülheim, und hat etwa so 14.000 Einwohner. Man kann sagen, so etwa 1.000 Jugendliche zwischen 12 und 20 Jahren, also unsere Zielgruppe, und ist nach den Indikatoren der Sozialraumstatistik der Stadt Köln als sehr prekärer Sozialraum eigentlich so anzusehen. Verfügt über ein dichtes Netzwerk an sozialen Institutionen, jede Menge Schulen, Kindertageseinrichtungen, Familienlagen, kulturelles Zentrum. Es fehlte eine Jugendarbeit, und da bekam ich dann vor 14 Jahren etwa den Auftrag, hier eine Jugendarbeit aufzubauen. Und wir haben den interessanten Ansatz gewählt, dass wir nicht ein Haus hatten und dann gestartet sind, sondern dass wir mit den ersten beiden Jahren mit mobiler Arbeit gestartet sind, also die Bolzplätze bespielt haben und Kunstprojekte im Sozialraum realisiert haben, auf den Schulhöfen der Hauptschule uns umgetan haben und projektorientiert gearbeitet haben, immer größer geworden sind und dann erst den Zuschlag für die UT bekommen haben, und dann ging es die Immobiliensuche. Und dann haben wir auch ein Haus gefunden, was umfangreich saniert werden musste, das aber ziemlich zentral liegt und eigentlich, ja, eigentlich charmant ist, auch für Jugendarbeit. Und der Ansatz war aber immer so, dass wir nicht nur im Haus agiert haben, sondern die Tradition bewahrt haben, dass wir mobile aufsuchende Arbeit im Sozialraum machen, immer wieder herausgehen und die Jugendlichen dort antreffen, wo sie sich aufhalten, an den Orten und Plätzen. Weil man kann nicht erwarten, dass die Jugendlichen alle den Weg von sich aus ins Haus finden. Und da ist das sehr wichtig, und die weiteren Schwerpunkte sind eigentlich, dass wir ein gut draufzertifiziertes Jugendhaus sind von der Bundeszentrale jugendliche Aufklärung, Ernährung, Bewegung, Entspannung, sehr, sehr wichtig, kostenloses Verpflegung für die Jugendlichen, jeden Tag kochen wir mit ihnen. Es gibt umfangreiche Beratungsangebote, persönliche und aber auch in der Berufsorientierung, es hat auch eine große Tradition. Und was uns sehr wichtig ist, sind, dass wir uns als Bildungseinrichtung verstehen, die den Jugendlichen ermöglicht, in Workshops oder in anzuregen und Talente zu entdecken und sich zu verwirklichen. Da gibt es viele sportliche Sachen, medienpädagogische Sachen, viele künstlerische Sachen, Daygruppen, Rap, Tonstudio, Tanzen oder Fußballspielen und Parcours und alles Mögliche, an eine Computergruppe, an eine Reportergruppe, sodass die Jugendlichen halt ganz niederschwellig einfach Erfahrungen machen können und Talente entdecken können, Lessons dann aufbauen können. Diese Dinge werden dann immer auch dann sehr, sehr wertschätzend in der Öffentlichkeit präsentiert, sodass die Jugendlichen wirklich dann auch in die Beachtung kommen in der Öffentlichkeit. Mhm. So ungefähr zu unserer Arbeit.
Mhm. Okay. Ja, vielen Dank für den Bericht. Jetzt ist es ja so, sagten Sie, niederschwellige Angebote, sehr vielfältige Angebote. Wenn man auf die Internetseite geht, dann kann man das auch ganz gut sehen, wie sich das abbildet. Die wird jetzt hier unten eingeblendet für alle Zuschauenden. Und ja, das war aber ja sicherlich jetzt in den so im Rückblick in den letzten Monaten im Rahmen des Shutdowns an ganz, ganz vielen Stellen ja so, wie es konzipiert ist, überhaupt nicht mehr möglich. Frau Kilders, vielleicht mögen Sie uns ein bisschen mal so rückblickend erzählen, wie hat sich Ihre Arbeit dadurch verändert und was ist weggefallen, was ist vielleicht aber auch dazugekommen?
Genau, zentral in der Arbeit mit Jugendlichen ist natürlich die Begegnung, dass man sich im offenen Jugendhaus trifft, dass man miteinander spricht, dass man gemeinsame Aktionen macht, dass Jugendliche an Workshops teilnehmen. Man ist einfach immer im engen Kontakt und engen Austausch und hat ja auch viel mit Beziehungsaufbau, langjährigen Beziehungsaufbau zu tun. Das ist alles dann von heute auf morgen weggebrochen. Dann standen wir vor der großen Herausforderung, okay, was machen wir jetzt? Wie erreichen wir die Jugendlichen in dieser besonderen Situation, die ja auch für Jugendliche nicht leicht ist, plötzlich nicht mehr zur Schule zu gehen, sich zu Hause aufzuhalten, die Freunde nicht mehr zu treffen, nicht mehr ins Jugendhaus zu kommen. Wir sind natürlich auch verlässlicher Partner seit vielen Jahren für viele Jugendliche, Anlaufstelle. Jugendliche fühlen sich bei uns wohl. Ihre basalen Bedürfnisse werden im Jugendhaustreffer auch erfüllt. Und wir stehen immer beratend zur Seite und auch in schwierigen Situationen. Und das war dann natürlich eine besondere Herausforderung, zumal wir uns auch bewusst entschieden hatten, in den Jahren zuvor nicht auf Social-Media-Kanäle zu setzen, wie Facebook oder Instagram. Wir haben eine Website zur Außendarstellung und für Informationen, aber wir hatten keinen Kontakt eigentlich zu Jugendlichen über Social-Media-Kanäle, sondern einfach, uns war es wichtig, sich vor Ort im Jugendhaus in einer vertrauten Atmosphäre für Jugendliche zu begegnen. Das brach weg, zudem die Belastungen für die Jugendlichen. Und dann haben wir zum Glück ein kompetentes Mitarbeiterinnen-Team und auch zwei sehr medienaffine Mitarbeiterinnen, und konnten dann innerhalb eines Tages einen Instagram-Account anlegen. Wenn man sich dann so durchklickt und die Jugendlichen sucht, das ist zum Glück auch ganz gut gelungen, weil die auch untereinander sehr gut vernetzt sind, war das auch möglich, dass wir da den Jugendlichen zeigen können, hey, wir sind weiterhin für euch da, wir können uns nicht mehr sehen und begegnen, aber das ist hier die Möglichkeit, dennoch in Austausch zu sein. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns. Wir haben Handynummern gesammelt aus Anmeldeformularen, die wir hatten für einzelne Ferienfahrten und Angebote, haben dann auch versucht, die Jugendlichen darüber zu erreichen, viele angerufen, um zu fragen, wie es ihnen geht und auch die Struktur vorzuhalten, die jetzt die Jugendlichen haben, um mit uns in Kontakt zu treten. Das ist uns sehr gut und innerhalb von kürzester Zeit geglückt, dass wir dann wirklich, ich würde mal sagen, so circa 100 Jugendliche, die in den letzten Wochen und Monaten das Jugendhaus regelmäßig aufgesucht haben, erreichen konnten, haben dann einen lebendigen Instagram-Account gestaltet, um einfach in Kontakt zu bleiben, haben Angebote darüber gestreut. Alle Mitarbeiterinnen haben inhaltliche Videoangebote aufgenommen, Sportstunden, Backaktionen, um die Jugendlichen ein bisschen bei Laune zu halten, gegen die Langeweile anzukämpfen. Wir haben dann natürlich immer mit WhatsApp und Smartphone, jeder Mitarbeiter hat ein Diensthandy bekommen, ist in Kontakt geblieben mit den Jugendlichen. Wir haben dann mit Zoom, das ist so eine Videokonferenzplattform, und Discord, das ist eine Plattform, wo man in Gruppen spielen und chatten kann. Die beiden Säulen haben wir dann nachgelegt für die inhaltlichen Angebote, sodass wir dann auch ein digitales Webangebot über die Plattform Zoom veranstalten konnten. Das war natürlich sehr wertvoll, dass Jugendliche dann auch wirklich die Möglichkeit hatten, im Kontakt sich kreativ auszuleben. Genau. Und begleitend immer das A und O per Smartphone, der individuelle Kontakt per WhatsApp oder per Telefonie. Ja, das waren so eigentlich die drei Säulen, die dann ganz wichtig waren in der digitalen Jugendarbeit. Mhm. Ja. Und darüber hinaus für gute Laune sorgen und Care-Pakete packen, Überraschungstüten verteilen, Technik besorgen. Wir haben Laptops angeschafft und an Jugendliche ausgeteilt, damit Jugendliche dann auch besser an den digitalen Angeboten partizipieren können.
Ja, total spannend, vor allen Dingen auch mit dem Hinblick darauf, dass wie zügig man sich digitalisieren muss. Also und dass es aber auch gut funktioniert, dass es vor allen Dingen aber natürlich von den Jugendlichen auch gut angenommen wird. Also die die Kollegen von der Rheinflanke hatten das auch schon berichtet, dass es da natürlich auch um digitale Angebote dann irgendwann ging und ja, wie sehr das auch eingeschlagen hat, ne? Und wie schnell sich das dann verselbstständigt, dass das den Kontakt trotzdem irgendwann, dass man den Kontakt beibehalten kann. Jetzt ist es aktuell ja so, dass wir nicht mehr nur noch digitale Angebote machen dürfen. Herr Gebhardt, vielleicht mögen Sie uns ein bisschen dazu erzählen, wie ist denn die aktuelle Situation, wenn man jetzt aufs Heute guckt?
Ja, kann ich gerne tun. Das hört sich alles auch sehr schön an, Frau Kielers geschildert hat. Wir sind auch sehr bemüht, aber es hat natürlich alles seine Grenzen. Wir verstehen uns ja als Pädagoge mit einem sehr, sehr pädagogisch orientierten Profil, was wir dort, wie wir dort arbeiten im Jugendhaus Treffer. Und die Pädagogik, die braucht nun mal auch die Ansprache. Und das andere ist noch ungewohnt, das übers Internet zu machen. Pädagogisch bedeutet für uns, dass man einfach auch das Gespür haben muss über große Situationen, dass man auch die Jugendlichen zugehen muss, dass man nicht erwarten kann, dass sie sich von sich aus öffnen und ihre Geschichten erzählen. Und vor allen Dingen auch die Motivationsarbeit, auch wenn die noch so niedrigschwellig angelegt sind, unsere Workshop-Angebote. Und fällt es den Jugendlichen doch sehr schwer, aus verschiedensten Gründen einfach daran teilzuhaben. Und wir müssen sehr, sehr viel Motivationsarbeit leisten, um die Jugendlichen in diese und Ansprache leisten, um überhaupt in die Angebote hineinzuholen, um ihnen das Gefühl zu geben, mal einen Song mitzurappen oder eine Strophe einzusingen oder mal etwas zu nähen, Mundschutz jetzt zum Beispiel, ne? Oder wenn es dann mal klappt und die Dozenten sind wirklich so sensibel, dass sie wirklich was Tolles dann daraus machen, die Jugendlichen sich mit infizieren können, ein tolles Produkt haben und wir das präsentieren, sind sie natürlich auch stolz und das ist auch schön so und das ist auch unser Anliegen, dass Jugendliche auch mal eine positive Erfahrung haben und mal im Mittelpunkt stehen mit dem, was sie geleistet haben, was sie geschafft haben. Aber bis man da hinkommt, ist schon sehr, sehr viel pädagogische Aufbauarbeit und im Vorfeld notwendig und das leidet natürlich in dieser Zeit jetzt so, ne? Und auch dieses Fingerspitzengefühl, dass man pädagogische Situationen kreiert und dass man Erfahrungsfelder schafft und spontan und schlagfertig einfach mit den Jugendlichen arbeitet, das fehlt uns leider zurzeit, muss man wirklich ganz deutlich sagen. Und das wird sich vielleicht nochmal entwickeln, wenn die digitale Struktur vielleicht ein bisschen etablierter ist und sich mehr daran gewöhnt hat, dann wird das vielleicht mehr möglich sein. Ne? Aber jetzt war es noch alles ungewohnt und es war schwer, muss ich wirklich sagen. Unsere Exit-Strategie, um auf Ihre Frage einzugehen, hat drei Säulen. Das eine sind diese die Fortführung der bis jetzigen Angebote, die wir auch haben. Das heißt, diese Online-Angebote, die werden weiter fortgeführt. Das sind zum Beispiel dienstagsabends, das ist sehr schön. Da sitzt unser Musiklehrer, der Tontechniker, der Rap-Lehrer, sitzt zu Hause in seinem eigenen Tonstudio, was ja ausgestattet ist. Und die Jugendlichen werden animiert, sich dann da über Zoom einzuschalten. Und dann wird über ein Thema geredet. Letzte Woche war es Wasser, wie Wasser bedeutet und auch viele Leute auch kein Wasser haben. Zum Beispiel in Tansania haben die Leute kein Wasser. Und was bedeutet das denn überhaupt in der Corona-Zeit, wenn man die Hygienedefinition gar nicht dann ernst nehmen kann, wenn man kein Wasser hat? Und das wurde thematisiert. Davor die Woche ging es um WLAN, ne? Dass man auch Probleme hat mit WLAN, deswegen gar nicht die Hausaufgaben machen kann. Und es werden immer diese Themen produziert und dann werden einzelne Texte erarbeitet und die werden dann eingesprochen und eingesungen. Und am Ende steht dann immer ein fertiger Song, ein wunderschönes Format. Ein anderes Format wäre eine Online-Radio-Redaktion, wo die Jugendlichen sich treffen, Themen besprechen, Interviews führen, Moderationen einsprechen und dann fertige Radiobeiträge auch erstellen. Das ist schön. Das ist die eine Säule, die wollen wir auch gerne beibehalten. Das zweite ist, dass wir Sozialstreife laufen in der Siedlung. Also das, was wir eigentlich immer schon gemacht haben, aufsuchende Arbeit, dass wir durch die Siedlung laufen und einfach präsent sind, uns zeigen, ins Gespräch kommen, Probleme hören oder auch aufmuntern können, ein bisschen Lebensfreude verbreiten können, ein bisschen Spaß machen mit den Jugendlichen. Und das ist auf jeden Fall sehr wichtig und gucken, was ist notwendig und einfach uns zeigen und ins Gespräch gehen mit den Jugendlichen. Das wollen wir auch weiterhin, sehr wichtige Säule. Die dritte Säule, die wir haben, das sind, dass wir jetzt auch Kleingruppenangebote im Haus machen. Wir haben Arbeitsplätze eingerichtet und wir machen zurzeit Angebote für 5, 6 Jugendliche, zum Beispiel die Nähgruppe, da steht in dem großen Raum, den wir haben, in jeder Ecke eine Nähmaschine und dann können sich die Jugendlichen dann so treffen und die Schneidermeisterin und eine Pädagogin kommen dann dazu und nehmen den Jugendlichen oder aber auch, dass wir Computerarbeitsplätze einrichten und dort die Jugendlichen befähigen, dann in der Online-Redaktion auch zu arbeiten, weil nicht alle haben ja einen Rechner zu Hause, muss man immer noch sagen, dass wir diese kleinen Gruppenangebote machen. Was wirklich sehr schwer ist, und da sind wir auch noch ein bisschen am Hadern, ist diese Angebote auf unserem tollen Bolzplatz, den wir seit letztem Jahr haben, Trefferinnen nimmt er sich, den haben die Jugendlichen partizipativ mitentwickelt. Das ist wirklich ein Highlight und eine große Sache für Buchheim. Ein ganz, ganz toller Platz mit Fußball, Basketball, Parcours mit einem Spielplatz nebenan und ist natürlich ein Anlaufstelle, ein lebendiger Ort. Wir können dort kaum, es fällt uns schwer, dort ein Hygienekonzept zu entwickeln, wie wir dort einfach auch arbeiten können und unter Einhaltung der Abstandsregeln und der Hygieneregeln. Aber da müssen wir hinkommen, weil das ist ja sehr wichtig. Und das wird jetzt als vierter Schritt kommen. Also zum einen Beibehaltung der Online-Angebote, zweitens Sozialschreife, drittens Kleingruppenangebote im Haus und viertens wird jetzt dann diese Angebote auch dieser Treffarena Wolfsplatz kommen.
Ja. Genau, man muss ja immer, ich formuliere es mal so, man stellt sich das häufig leichter vor, als es am Ende ist, ne? Also Hygienekonzept entwickeln, digitale Strukturen aufbauen und das parallel ja zur eigentlichen Arbeit, die da nur normal auch ist, ist ganz klar ja auch eine zusätzliche Belastung, ein zusätzliches Arbeitsfeld, was da neu generiert werden muss. Jetzt ist es so, dass sich die Jugendarbeit an der Stelle ja doch sehr im Wandel befindet oder ja dahin gezwungen worden ist. Und wir hatten im Vorfeld ja schon mal Kontakt zu den Fragestellungen und es ist so, dass sie aktuell auch begleitet werden durch ein Forschungsprojekt. Da würde ich gerne, würde ich Sie bitten, einfach noch mal ein bisschen zu erzählen, worum geht's da und was sind bisher Erkenntnisse vielleicht, die da schon festgestellt werden konnten.
Genau, ich fange mal an. Also es gibt zwei sehr renommierte Professoren in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Das sind Professor Ulrich Deinelt, er lehrt an der Hochschule Düsseldorf, und Professor Benedikt Sturzenegger von der Universität Hamburg, beide langjährig in der Forschung zur offenen Kinder- und Jugendarbeit, haben viele Fachveröffentlichungen. Und Herr Deinelt ist auch immer sehr offen für neue Themen, die die Jugendarbeit beschäftigen. Wir haben ihn kennengelernt bei einer Fachtagung vor einigen Jahren und seitdem sind wir im engen Kontakt. Jetzt hat er aufgrund der Umstellung auf die digitale Jugendarbeit ein neues Forschungsthema aufgerufen und suchte dafür Partner in offenen Freizeiteinrichtungen, NRW-weit eigentlich. Es geht darum, wie die offene Kinder- und Jugendarbeit sich jetzt neu ausrichtet durch die Einschränkungen und Maßnahmen in der Corona-Krise. Ich glaube, es sind insgesamt 14 Jugendeinrichtungen, die daran teilnehmen. Das ist jetzt längerfristig angelegt. Es werden viele Interviews geführt mit Mitarbeiterinnen aus diesen Einrichtungen. Gestern haben wir das erste Interview diesbezüglich mit Herrn Deinelt und seiner Kollegin geführt. Und dann, wie das bei jeder Forschung so ist, sollen die Eindrücke und die Erfahrungen der Mitarbeitenden aus den Einrichtungen ausgewertet werden. Es wird eine Fachveröffentlichung geben und wir sind eine dieser 14 Einrichtungen, die daran teilnimmt. So vielleicht grob zusammengefasst.
Okay. Grundsätzlich geht es natürlich auch darum, dass grundlegend wieder neue Impulse für die offene Jugendarbeit gewonnen werden aus den jetzigen Erfahrungen, die wir in den letzten 3 Monaten gemacht haben und was kann man davon übernehmen und wie kann man dieses Arbeitsfeld immer wieder auch wissenschaftlich weiterentwickeln und fortschreiben. Und nicht zuletzt geht es natürlich auch darum, Argumente zu finden für die Notwendigkeit von offener Jugendarbeit, weil die Gefahr immer darin besteht, dass man vereinnahmt wird mit der offenen Jugendarbeit, dass man für irgendetwas da sein muss. Und eigentlich ist man ja nur für die Jugend da, für die Jugendlichen da, für die Besucherinnen da. Ne? Und das muss einfach immer klar bleiben. Und da gibt es auch Argumente zu finden und auch Begründungen zu finden und auch um den vielleicht auch zu erwartenden Verteidigungskampf um öffentliche Gelder zukünftig auch da gut aufgestellt zu sein, damit wir auch was in der Hand haben und vorweisen können. Auch eine Motivation dieses Forschungsprojekts natürlich.
Ja, ist letztlich auch immer ein spannendes Thema, ne? So der, ich sag mal, der Rechtfertigungsdruck in der sozialen Arbeit im Gegensatz zu niederschwelligen Angeboten, wo es besonders schwierig ist zu messen und zu prüfen, dann ist es natürlich sehr schön, dass begleitend geforscht wird und dann darf man gespannt auf die Ergebnisse sein, denn natürlich geht es da ja auch darum, von anderen Einrichtungen zu lernen oder eigene Erfahrungen in andere Einrichtungen auch weiterzugeben.
Vielleicht noch was zur Ergänzung mit der Förderung. Wir können im Treffer wirklich sagen, dass wir einen sehr großen Freundes- und Förderkreis haben und dass wir wirklich sehr viel Unterstützung und Interesse aus der Gesellschaft erfahren für unsere Arbeit, dass wirklich ein großes Interesse daran besteht, wie mit den Jugendlichen arbeitet und dass auch wirklich viel Unterstützung da ist. Also nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch einfach Interesse gezeigt wird oder auch mal Aufführungen besucht werden, die Jugendlichen haben, um einfach auch mal Jugendlichen in den Mittelpunkt zu stellen. Und viele Stiftungen bemühen sich, und aber nicht nur einfach nur monetären Transfer zu geben, sondern einfach auch sich einzubringen. Und wir wollen auch Begegnungen schaffen. Wir sind ein lebendiges Haus und wir wollen auch Gäste einladen und immer wieder ins Gespräch kommen, auch Jugendliche mit Erwachsenen und mit verschiedensten Förderungsgruppen. Und das ist uns auch sehr wichtig, dieses lebendige Haus zu haben und ein Teil der Gesellschaft zu sein und Jugendliche auch in die Gesellschaft hineinzuholen. Dann haben wir schöne Erfahrungen gemacht. Das finde ich wirklich, muss an der Stelle möchte ich mal sagen, das ist wirklich schön, dass wir viel positive Resonanz erfahren für unsere Arbeit.
Und dadurch hatten wir auch das große Glück, jetzt in der im Shutdown oder auch jetzt in der Phase, die jetzt kommt, dass wir doch digital und online in Kontakt zu Jugendlichen sein müssen, hatten wir die Chance, Computer zu bekommen und an die Jugendlichen es weiterzugeben und auch teilweise Bargeldspenden zu erhalten, die wir an sehr, sehr bedürftige und in Armut lebende Familien weitergeben können. Das war schon sehr, sehr hilfreich, dass wir auf eine fundierte Technik zurückgreifen konnten, nicht nur in unserem Mitarbeiterinnen-Team, sondern dann auch an den Jugendlichen.
Ja, auch schön zu hören, dass die Anerkennung ja auch vor allen Dingen dann eben auch kommt, wenn die Angebote jetzt erstmal ja weggefallen sind. Dann wurden sehr schnell ja neu generiert, wie Sie berichtet haben, ne? Aber ich finde, das zeigt auch nochmal die Relevanz der Arbeit, ne? Wie wichtig das ist, wenn die umliegenden Anwohner merken, dass die Angebote gerade nicht mehr stattfinden, was das auch für Auswirkungen auf die Jugendlichen hat, ne? Sehr beachtlich, wie schnell sie da reagiert haben. Zum Abschluss würde ich gerne noch den Ausblick wagen. Herr Gebhardt, wie sehen Sie das denn, also wenn Sie so in die nächsten Wochen und Monate schauen?
Ja, ich bin eigentlich positiv gestimmt, und die offene Jugendarbeit hat sich immer bewährt als sehr kreatives Arbeitsfeld und das wirklich die gesellschaftlichen Probleme angenommen hat. Zuletzt haben wir es gesehen, als die vielen geflüchteten Jugendlichen zu uns kamen, 2015, 2016, als wirklich die Gesellschaft wirklich vor all diesem Problem stand, diese jungen Menschen und ihre Familien zu integrieren in unsere Gesellschaft. Und da hat die Jugendarbeit Enormes geleistet. Ich würde sagen, fast wirklich vorbildlich agiert und ganz tolle Konzepte entwickelt. Und viele Jugendeinrichtungen sind wirklich zu einem Stück Heimat geworden für viele Jugendliche, die diese schrecklichen Erfahrungen von Flucht und Vertreibung gemacht haben. Da hat sich gezeigt, wie kreativ dieses Arbeitsfeld ist. Und genau dasselbe erwarte ich jetzt auch in diesem in dieser Krisensituation und diesem Lockdown, der jetzt gefolgt wird, halt von dieser Wiederaufbau der Jugendarbeit. Interessant wird zu sein, wie jetzt die freie Zeit der Jugendlichen gefüllt werden kann. Sie haben kaum Schule, teilweise nur 1 bis 2 Tage pro Woche. Sie hatten jetzt oft auch 8, 9 Wochen lang keine Schule. Die Sommerferien stehen vor der Tür. In 3 Wochen geht es schon wieder los. Und teilweise haben sie gar nicht bis zum Sommerferien Schulen. Die Jugendlichen haben sehr, sehr viel Freizeit. Sie haben einen, wie wir erfahren haben, sehr unstrukturierten Tageslauf. Das hat sich sehr, sehr stark verschoben in die Nacht hinein. Schlafen bis zum Nachmittag und was vielleicht auch verständlich ist. Man muss in den Wohnungen, kleinen Wohnungen gemeinsam mit Geschwistern und Eltern sein, man ging sich aus dem Weg. Vielleicht ist das einfach auch eine schlaue Reaktion gewesen, einfach seinen Tagesablauf zu verschieben. Aber trotzdem muss man ja wieder mal wieder in einen Tagesrhythmus hineinkommen und das wird sehr wichtig werden und auch wieder positive Anregungen und auch immer wieder Lebensfreude vermitteln für die Jugendlichen, ihnen wieder positive Erlebnisse zu ermöglichen. Und das wird die Herausforderung der nächsten Wochen sein. Ferienprogramme, Ausflüge, Angebote mit den Jugendlichen zu erarbeiten, was nicht so einfach wird mit der Einhaltung der Hygienekonzepte. Aber ich denke, da sind wir am meisten gefordert. Grundsätzlich bin ich eigentlich sehr positiv gestimmt, dass ja, wir diese Phase auch wieder meistern mit der Kreativität, die Mitarbeiterinnen in der Jugendarbeit eigentlich auch mitbringen. Und auch gemeinsam mit den Jugendlichen, Partizipation ist immer ganz wichtig. Und man muss auch immer hören, was haben die Jugendlichen überhaupt für Ideen? Wie geht ihr mit der Situation um? Was meines Erachtens ja auch viel zu wenig geschieht zurzeit. Die Jugendlichen werden am wenigsten gefragt. Alle Lobbyisten rufen, die Jugendlichen werden gar nicht gefragt. Was geht ihr überhaupt vor? Ne? Und genau, das ist auch unsere Aufgabe, hier das Sprachrohr der Jugendlichen zu sein und gemeinsam mit ihnen jetzt auch Ideen zu entwickeln, wie wir die nächsten Wochen und Monate jetzt gestalten.
Ja, das Ganze partizipativ zu tun ist natürlich hervorragend. Also ne, das ist in unserer Arbeit auch mit ein Ansatz, so partizipativ wie möglich die Formate zu entwickeln. Ja, vielen Dank für den Ausblick. Zum Abschluss des Casts gibt's immer noch mal ein kleines Zeitfenster, die 60-Sekunden-Botschaft, die ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten möchte. Da dürfen Sie ohne Fragestellung frei erzählen, was Sie mögen. Frau Kilders, vielleicht mögen Sie beginnen.
Natürlich mögen wir als offene Jugendfreizeiteinrichtung, die von heute auf morgen geschlossen wurde, vor eine große Herausforderung gestellt. Wir können jetzt aber inzwischen der Situation und der Neuausrichtung auch viel Positives abgewinnen. Wir haben neue Wege und Formen gefunden, in Kontakt zu treten, nicht nur bei Teamsitzungen oder auch bei Fachveranstaltungen, digitale Wege zu finden und auch, glaube ich, der Kontakt und die zu den Jugendlichen ist noch mal intensiver geworden und auch die Wertschätzung der Jugendlichen für ihren Treffer. Also wie viele Fragen wir jetzt bekommen, wann macht Treffer wieder auf, wir wollen einen Treffer, wann können wir endlich mal wieder was machen. Ich glaube, dass das vielleicht auch beiden Seiten noch mal enormen Schub geben wird. Das Jugendhaus und die Angebote, die Workshops, die Mitarbeiterinnen, die Persönlichkeiten, allesamt, die im Haus sind, nochmal wertschätzender und besonderer zu erfahren.
Mhm. Mhm. Vielen Dank. Herr Gebhardt, Ihre 60 Sekunden.
Jugend ist wirklich ein schweres Lebensalter, das wissen wir alle natürlich und gerade auch Jugendliche, die in prekären Lebensverhältnissen und bildungswerten Lebensverhältnissen groß werden müssen und aufwachsen, haben es besonders schwer. Aber wir lernen so viele tolle Persönlichkeiten kennen, die so viele tolle Potenziale und tolle Talente mitbringen, so viel auch Lebensfreude mitbringen und uns ist es einfach wichtig, dieses mit den Jugendlichen weiterzuentwickeln und immer wieder auch in die Gesellschaft hineinzuholen, Foren zu bieten, wo können sich die Jugendlichen präsentieren mit ihrer Jugendkultur, mit ihrer Lebensart, mit ihrer Lebensfreude in der Gesellschaft. Und wir erleben leider häufig recht wenig Rückmeldung von Erwachsenen, von der Gesellschaft. Und uns würden wir wünschen, dass man einfach mehr das akzeptiert und wertschätzt, wenn die Jugendlichen ihre Kultur präsentieren und ihre Aufführung machen, ihre Songs machen oder sich darstellen mit ihrer Lebensfreude, mit ihrer Lebensart. Und dass es sehr wichtig ist, dass Jugendliche auch positive Rückmeldungen aus der Gesellschaft erhalten. Und da würde ich mir freuen, wenn es mal Aufführungen gibt, dass man einfach auch dorthin geht und den Jugendlichen Applaus spendet und ihnen damit ein Stück Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen schenkt.
Ja, perfekt. Dann herzlichen Dank. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen weiterhin viel Erfolg bei der Weiterentwicklung Ihrer Arbeit.
Vielen Dank.
Dankeschön. Danke für das Interview.